Alles klar, kein Problem. Gut, wie immer, das Gerät läuft.
Gibt es noch irgendwie Fragen organisatorischer Art?
Ja, wie sieht das mit den Hausarbeiten aus? Wann müssen wir das Thema finden und wann müssen wir abgeben?
Ja. Dazu wurde ich heute Morgen auch schon gefragt. Es gibt jetzt auch schon Einzelne, die haben bereits ihr Thema, die haben das mit mir per E-Mail abgestimmt oder zumindest einen Vorschlag gemacht. Ich würde es aber doch ganz gerne sehen, dass sie kurz irgendwie mit ihrem Thema auch nochmal bei mir in der Sprechstunde oder bei Herrn Rusch in der Sprechstunde vorbeikommen. Ne? Damit sie mir einfach mal vielleicht ganz kurz ein Inhaltsverzeichnis zeigen können oder eine Gliederung, wie sie sich das vorstellen und vielleicht so die zentrale Literatur, auf die sie sich gerne beziehen möchten. Ja, das wäre irgendwie ganz gut, dass ich da mal einen Blick drüber werfen kann, dass wir uns da auch nochmal zu abstimmen können. Zeitmäßig, ich hatte es ja schon mal gesagt, irgendwie lassen Sie sich nicht zu lange Zeit. Wäre gut, wenn Sie das irgendwie im Zuge der Sommersemesterferien bis so Anfang des nächsten Semesters irgendwie über die Bühne gekriegt haben. Ja, wenn das so ein Zeitrahmen ist, mit dem Sie leben können. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie das, was Sie in den Sommersemesterferien...
Ich habe auch noch andere Aufgaben, also Hausarbeit zu, ja. Deswegen, und die Klausuren jetzt auch noch, deswegen also Time Management.
Das ist das Studium. Also wenn Sie das bis zum Ende des nächsten Semesters maximal.
Ach, das würde.
Ja. Also das wäre wirklich so die Schmerzgrenze
eigentlich. Das würde ich auch selber dann nicht so lange rausschieben lassen.
Das ist gut. Okay. Alles klar. Dann haben wir heute das Thema Open Geography. Oder gibt es sonst noch Fragen? Ne, Kopfschütteln allgemeiner Art. Alles klar. Dann haben wir heute das Thema Open Geography, Nigel Thrift, TH und A, ist immer ein bisschen schwierig für mich. Bitte, Sie stellen heute den Text erstmal vor.
Ja, ich habe erstmal noch einen Pen.
Sie schicken mir das dann auch wieder?
Ja.
Prima. Ihr Kommilitone hatte Sie schon informiert?
Ja.
Prima.
Ja, also Thrift beschreibt in seinem Text die Dimension der Zeit. Er sagt, dass wir die Zeit auf jeden Fall brauchen, um Veränderungen auch erfassen zu können und dass sich die Geografie bisher recht wenig mit der Zeit auch auseinandergesetzt hat. Er fragt dann danach, wie man Zeit überhaupt definieren soll und sagt, dass es ähnlich wie beim Raum halt sehr schwierig ist, das zu tun, weil die Zeit mehrere Charakteristika aufzuweisen hat, wie zum Beispiel Dauer, Veränderung, Vergangenheit und Zukunft. Sagt generell, gibt es drei Wege, Zeit zu verstehen. Einmal die Zeit als Prozess, dann die Zeit als Location, also als Ort, und dann die Zeit als Ressource. Dann stellt er zuerst die Modelle vor, die die Zeit als quasi einzelstrukturierte Dimension verstehen. Das sind zum einen die Physik und die Philosophie, also die Richtung der Zeit nach Newton. Da ist die Zeit dann absolut und universell. Sie misst quasi den Zeitfluss. Man kann dann auch unterscheiden zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und kann Ereignisse genau einordnen. Also man kann zum Beispiel sagen, dass Ereignis B vor Ereignis A stattgefunden hat. In der Mathematik und Statistik wird auch dann die Zeit nach Newton benutzt. Also die nutzen ein metrisches Zeitsystem und die Zeit ist dabei eigentlich der Zähler und dient der Datierung. Ja, und dann kommt zum chronosophischen Ansatz, wobei Chronosophie die Lehre von der Bedeutung des Zeitablaufs ist. Und er sagt, dass der chronosophische Ansatz die Zeit in mehrere Dimensionen gliedert, also in mehrere Level. Und jedes Level hat eigene Typen von Zeitsignalen. Und das übergreifende Level ist die übergeordnete Struktur. Das ist die politische Ökonomie der Gesellschaft, also dazu zählen die wirtschaftliche Basis, das politische System und die Ideologie der Gesellschaft. Und darunter ist dann die Ebene der erbauten Umwelt, das ist also die räumliche Umgebung der Individuen und auch deren zeitlichen Attribute, also so wie das zum Beispiel Fahrpläne sind. Darunter ist dann die Ebene der aktiven Systeme, da geht es dann wirklich um die menschlichen Aktivitäten und das menschliche Handeln. Und darunter ist dann die Ebene der individuellen Einstellungen und Vorstellungen, wo der Mensch als soziales Wesen verstanden wird. Dazu gesagt, Thrift kommt dann eigentlich noch ein weiteres Set von verschiedenen Zeiten, welches sich dann irgendwie parallel zu diesem Konzept nochmal verhält. Da ist das Schaubild dann auch ein Handout auf der letzten Seite. Und das sind die biologische, die psychologische und die soziale Zeit. Die biologische Zeit wurde eigentlich bis zur Jahrhundertwende eher vernachlässigt, sagt er. Die ist aber trotzdem die Basis unserer Existenz und ist quasi die innere Uhr des Menschen. Und determiniert dadurch dann auch weite Bereiche unseres Handelns. Er sagt, es gibt einmal tägliche Rhythmen, das ist zum Beispiel, wie fast alle Menschen um gegen 14 Uhr müde werden, dass man am Nachmittag am effizientesten ist, dass die Körpertemperatur zwischen 1 Uhr nachts und 7 Uhr morgens am niedrigsten ist, dass der Herzschlag am niedrigsten zwischen 10 Uhr abends und 7 Uhr morgens ist. Und all diese Effekte sind verbunden mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus, der relativ leicht auch durcheinander gebracht werden kann, zum Beispiel wenn man in ein anderes Land fliegt, was man allgemein unter Jetlag versteht. Darüber hinaus gibt es dann monatliche Rhythmen, dazu zählt zum Beispiel der weibliche Zyklus, der korreliert wiederum mit den Mondphasen. Neben den täglichen und monatlichen Rhythmen gibt es dann noch saisonale Rhythmen, also dass man zum Beispiel im Herbst und Winter eher Gewicht zunimmt, während man im Frühjahr und im Sommer Gewicht eher wieder abbaut und dass zum Beispiel auch im März die Geburtenrate am höchsten ist. Und ganz umgreifend steht dann noch der Lebenszeitrhythmus. Da ist es zum Beispiel so, dass der Stoffwechsel in der Jugend am schnellsten ist und deshalb auch die Zeit schneller wahrgenommen wird als im Alter. Ja, neben der biologischen Zeit gibt es dann oder unterscheidet dann noch die psychologische Zeit. Da untersucht man das Handeln von aktiven Systemen. Man muss neben der empfundenen Zeit dann aber auch die Zeit der Uhren quasi, also er nennt das Clock Time, also die Uhrzeit eigentlich berücksichtigen. Und da gibt dann einen kurzen Theorieüberblick, die sich eigentlich darauf beziehen, wie das Individuum Zeit konstruiert. Einmal sagt er, hat dann zum Beispiel festgestellt, dass die Zeit als Ereignis immer aus mehreren Dimensionen besteht und dass wir dann im Schlaf wiederum eine weitere Dimension auch betreten. Priestley unterscheidet zwischen drei Zeiten, einmal der Zeit der Uhr, dann der Zeit der erweiterten Präkognition, also unserer Vorahnung und dann noch die Zeit der alternativen Möglichkeiten. Und Piaget unterscheidet zwei Zeiten, die Zeit der menschlichen Erfahrung und dann nochmal die anorganische natürliche Zeit. Und er sagt, dass man darunter eigentlich, man darf die nicht unterschiedlich bewerten, weil die eigentlich gleichwertig sind und die eine Zeit ist genauso wirklich wie die andere. Ja, und Zeit wurde dann unter anderem durch die experimentelle Forschung auch erfasst. Da hat man festgestellt, dass zum Beispiel Chemikalien die Zeitwahrnehmung verändern können, also zum Beispiel bestimmte Drogen. Die in der experimentellen Forschung wurde auch festgestellt, dass je mehr Informationen man innerhalb einer bestimmten Zeitspanne einem Individuum gibt, dieses Individuum dann diese Zeitspanne umso länger wahrnimmt. Also das kennt man ja vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung. Dann wurden in der experimentellen Forschung auch dieser Tau-Kappa-Effekt wurde da festgestellt. Der Tau-Effekt ist, da wurden Lichtreize in gleicher Distanz quasi gesetzt und dann aber mit unterschiedlichen Intervallen zueinander wiedergegeben. Und die Lichter, welche dann im schnelleren Intervall zueinander gezeigt wurden oder aufgeblinkt sind, die werden dann als näher zueinander beschrieben. Also, und der Kappa-Effekt ist dann so ähnlich. Eigentlich besagen dann diese Effekte, dass es einen Zusammenhang zwischen empfundener Zeit, Distanz und Geschwindigkeit gibt. Ja, Thrift sagt, dass man aber auch immer die sozialen Realitäten beachten muss, dass die Zeitwahrnehmung eigentlich nicht losgelöst von der Umwelt betrachtet werden darf und deshalb die Laborexperimente nicht alles erfassen können. Also die Ergebnisse nicht ohne weiteres auch auf natürliche Situationen übertragen werden können, weil wir uns unsere Zeit ja immer auch im Rückgriff auf die Gesellschaft erschaffen und auch die Gesellschaft bestimmte Zeitvorstellungen erfordert. Und er unterscheidet da einmal zwischen primitiven und landwirtschaftlichen Kulturen. Bei den primitiven Kulturen hat er unter anderem das Beispiel der Hopi, die keine Wörter haben, die auf die Zeit verweisen, weder direkt noch indirekt. Also sie sehen die Zeit nicht als etwas Fließendes, sondern sie glauben stattdessen an das Manifestierte und das sich Manifestierende. Wobei das Manifestierte objektiv ist und alles das, was für die Sinne zugänglich war oder ist, und das sich Manifestierende ist subjektiv und alles, was für die Sinne zugänglich sein wird. Ja, in der Zeit der landwirtschaftlichen Gemeinschaften oder generell in landwirtschaftlichen Kulturen, also je landwirtschaftlicher die werden, desto wichtiger wird es dann für die auch, dass sie ihre Ereignisse bei der Konzeptualisierung der Zeit berücksichtigen, also wie zum Beispiel das Klima oder ja, dann auch die damit einhergehende Vegetation, die sich dann verändert. Evans Pritchard, der hat die Nuer, also das ist so ein südsudanischer Stamm, hat er untersucht und darauf aufbauend unterscheidet er dann zwischen ökologischer und struktureller Zeit. Also die ökologische Zeit ist dann verbunden mit der Umwelt und dessen Dauern, also auch mit den Jahreszeiten, und die strukturelle Zeit ist dann direkt an das soziale System gekoppelt. Also Zeit, Raum und Gesellschaft sind eigentlich untrennbar miteinander verbunden. Je nach Kultur gibt es dann aber trotzdem unterschiedliche Zeitvorstellungen. Eine Untersuchung von Green aus dem Jahre 1972 hat zum Beispiel gezeigt, dass die Bevölkerung in Westafrika, Brasilien, in der Karibik und der USA durch ihre christliche Prägung die lineare Zeitvorstellung übernommen hat. In China dagegen startet das Ich in der Gegenwart und fließt dann in die Zukunft und auch in die Vergangenheit. Und bei den nordamerikanischen Indianern ist der Mensch eigentlich mit allem verbunden. Ja, die Zeitstruktur ist nicht nur kulturell unterschiedlich, sondern verändert sich eigentlich auch im Laufe der Zeit dann nochmal. Die Zeit der Uhren, wie wir sie heute kennen, hat einen relativ langen Prozess hinter sich. Die individuellen Vorstellungen wurden dann immer wieder von universelleren auch abgelöst. Und Thrift sagt, dass die Bedeutung der Uhrzeit immer mehr auch für unsere Gesellschaft zunimmt, weil wir unter anderem auch für unsere Arbeit verbindliche Uhrzeiten brauchen und ganz viele Aktivitäten immer genauer timen müssen. Er sagt, das hat dann auch Auswirkungen auf die psychologische Zeit und auch auf die soziale Zeit. Also je mehr Uhrzeit, also Zeit von Uhren wir in der Gesellschaft haben, desto weniger wahrgenommene Zeit haben wir. Und da, wo Routinen zum Beispiel entstehen, da werden die Zeiten der Uhren auch zu den sozialen Zeiten. Also die psychologische und die soziale Zeit ja, wird immer stärker durch die Uhr bestimmt. Ja, die letzte Zeitdimension ist dann die sozioökologische Zeit. Da unterscheidet man einmal zwischen der physikalischen und der sozialen Zeit. Und er sagt auch hier nochmal, dass natürlich wichtig ist, dass die, also das spielt da ja mit rein, dass die Menschen nicht losgelöst von ihrer Umwelt betrachtet werden, sondern eben als soziales Wesen, weshalb wir dann auch die soziale Zeit brauchen. Und er gibt auch da ein paar Theorie-Einblicke, einmal von Bowling, der die soziale Zeit als den Zeithorizont innerhalb einer Gesellschaft beschrieben hat, und von Harley, der sagt, dass die soziale Zeit das Produkt der gemeinschaftlichen Symmetrie ist, was dann wiederum dadurch notwendig wird, dass wir uns immer, also in komplexen Gesellschaften, immer weiter ja, miteinander abstimmen und koordinieren müssen. Und Thrift sagt dann, dass die sozioökologische Zeit als zeitliche Organisation einer Gesellschaft zu verstehen ist. Dabei haben wir die Sekunden, Minuten und Stunden aus von ägyptischen und babylonischen Konventionen übernommen. Die Wochen sind Produkt der hellenistischen Astrologie, der Monat hat römischen Ursprung und das Jahr wurde dann erstmals unter Caesar eingeführt und 1583 vom Papst dann noch weiter verändert. Ja, die Gesellschaft hat dann Mittel quasi herausgearbeitet, um diese Zeit auch zu fassen. Dazu gehört dann unter anderem der Kalender, der eigentlich genauso bedeutsam ist wie die Uhr und auch vor dieser entwickelt wurde. Der richtet sich nach den 12 Monaten des Jahres. Die Uhr bestand zunächst als Sandwasser- und Sonnenuhr und erst 1674 wurde dann die Taschenuhr gängig, aber auch erstmal nicht für die breite Masse. Das kam dann später, weil natürlich auch die Arbeitszeiten es erfordert haben, dass eigentlich jeder dann eine Uhr hat und sich an die festen Arbeitszeiten richten kann, nach denen richten kann. Und ja, 1883 wurde dann die Welt in 24 Zeitzonen unterteilt. Der Prozess hat bis 1966 gedauert, also fast 100 Jahre. Ja, dann gibt es auch da wieder kulturelle Unterschiede. Da gibt es auch wieder zwei Studien. Also Hall hat zum Beispiel festgestellt, dass die Südeuropäer die Zeit als etwas Flüssigeres sehen und er beschreibt das dann als polychronic, was eigentlich im Englischen, glaube ich, auch so Richtung Multitasking geht. Und die Nordeuropäer sehen ihre Tage als Blockdiagramme und er sagt, das ist dann monochronic. Und dann gibt es noch eine Studie von Lindner, der die Zeit als Ressource sieht Er sagt, Kulturen, in denen ein Zeitüberschuss besteht, zeichnen sich eigentlich durch eine recht geringe Produktivität aus und die Bevölkerungen haben auch da kein Interesse daran, die Zeit genauer zu errechnen. Dann gibt es Kulturen, in denen reichlich Zeit besteht. Da kann die Wirtschaft anwachsen und es gibt trotzdem noch Flauten in der Zeitausnutzung. Und dann die Kulturen, in denen Zeitnot besteht, das sind die urban industrialisierten Gesellschaften, wo die Zeit immer ausgenutzt ist und wo jede Aktivität synchronisiert, also mit der Gesellschaft synchronisiert werden muss. Und dadurch entsteht dann letztendlich auch ziemlich viel Stress, das wissen wir ja alle. Ja, und ausblickend sagt Thrift dann, dass Raum und Zeit als ein sich ständig veränderndes Kontinuum begriffen werden muss und dass nur wenige Historiker auch sich mit der Zeit auseinandergesetzt haben, weil sie die Zeit oft als Gegebenheit betrachten. Also sie gehen davon aus, dass die Zeit nicht mehr definiert werden muss, weil das ja schon geschehen ist. Und auch in den Sozialwissenschaften existieren eigentlich so gut wie keine Definitionen von Raum und Zeit. Und er sagt, dass da ein sehr großer Bedarf steht, dass es ein absolutes Manko ist.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Referat. Der Text war ja zugestandenermaßen nicht gerade einfach. Kein einfacher Inhalt, keine einfache Sprache, die Thrift hier an den Tag legt. Hinzu kommt ein weiterer Haken, der da mit verbunden ist. Time and Theory in Human Geography ist zwar ein Text, der mit dem Seminarinhalt zusammen verknüpft ist. Wir haben hier zum Beispiel, Sie haben das sehr schön dargestellt, die Unterschiedlichkeit des Zeitempfindens in verschiedenen Kulturen. Wir haben am Anfang bei der Bearbeitung des Hale-Referates von den verschiedenen sozialen Systemen gehört und den unterschiedlichen Konstruktionen in den verschiedenen Systemen. Und Zeit, das Zeitempfinden ist hier natürlich ganz klar ein deutliches Signal für die Unterschiedlichkeit der Konstruktion der Zeit in unterschiedlichen, schon ja alleine auf einem Kontinent zwischen verschiedenen Kulturen oder verschiedenen Staaten. Wenn Green beispielsweise, Hall, Süden und Norden Europas vergleicht. Herr Runkel, der heute uns auch noch zum Thema Open Geographies genauer was sagen wird, wird sich auf den Thrift-Text Intensities of Feeling Towards a Spatial Politics of Effect genauer was sagen. Und in diesem Zusammenhang auch natürlich die Rückbindung an die Thematik der Zeit wiederum bringen. Denn Raum und Zeit ist, wie Sie das auch eben am Schluss noch dargestellt haben, ganz eng miteinander ständig verbunden. Aber ich möchte dich bitten, doch dich heute erstmal vorzustellen, ganz kurz.
Okay. Ich bin Simon Runkel, ich bin am Geographischen Institut an der Uni Bonn beschäftigt, ich promoviere. Bin gleichzeitig hier auch so ein bisschen beschäftigt, assoziiert und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr involviert. Mein Promotionsthema hat eigentlich nichts mit irgendwelchen Inhalten dieses Seminars zu tun. Das macht aber nichts. Also ich promoviere zum Thema Veranstaltungssicherheit, Crowdmanagement, Sozialpsychologie des Raumes. Das Raumtheoretische finde ich immer sehr, sehr spannend, weswegen auch die Beschäftigung mit Open meines Erachtens eine ganz wichtige ist und das ist halt so ein Nebenprojekt. Ich bin tatsächlich ein bisschen davon ausgegangen, dass es einen anderen Text von Thrift gibt. Ich habe einen anderen Text von Thrift heute zugrunde gelegt, das macht aber nichts. Ist ja ein Open-Seminar und Open bedeutet ja immer, es ist vieles möglich und es ist alles flüssig. Und dementsprechend finde ich diese Erfahrung von Kontingenz ganz interessant. Wenn ihr einen anderen Text gelesen habt, dann ja, spielt das bestimmt ein bisschen rein ins Verständnis auch dessen, was ich heute erzähle.
Ganz herzlichen Dank. Gut, und damit möchte ich dich eigentlich auch bitten...
Soll ich direkt durchstarten?
Durchstarten, okay. Genau. Fang an.
Kann ich hier sitzen bleiben oder soll ich vorne hingehen?
Ich würde sagen, wenn du deine Präsentation zeigen willst, musst du schon nach vorne gehen.
Ab jetzt im Raum.
Bewegung im Raum und Zeit.
Genau, also in dem Zeittext geht es ja so ein bisschen auch um die Frage, ich würde mich trotzdem gerne setzen, ich hoffe, das macht das. Geht es ja so ein bisschen um die Frage, auch wer beherrscht eigentlich die Zeit oder wer definiert Zeit und wie wir Zeit nutzen. Und mir geht es ein bisschen darum, mehr den Raum in den Vordergrund zu heben. Raum ist halt so grundsätzlich das Phänomen, mit dem sich die Geografen am liebsten beschäftigen. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wie geht man eigentlich mit Open innerhalb der Geografendisziplin um? Da gibt es zwei Stränge, die ich sehe. Das eine ist, habe ich genannt, Affekte und die Produktion des Raumes. Ich werde da so ein bisschen zur Theorie der Affekte oder was ich meine, wenn ich Affekte sage, etwas erzählen. Dann geht es um Spatial Politics of Affects, also wie man mit Affekten Politik betreiben kann, wie Politik betrieben wird, in welcher Art und Weise da halt Macht eine Rolle spielt, wie Raumnutzung, Raumproduktion kanalisiert wird und in welcher Art und Weise wir dann Raumerfahrungen machen, die davon geleitet sind. Und als Analysemodus werde ich halt so die Affekttheorie dazu nutzen. Ich habe einen Beispieltext so Raumkategorien aus einem Text halt herausgenommen von Stephen Flusty, das ist ein Architekturtheoretiker, um halt mal so ein bisschen plastisch zu machen, was es halt so für Raumkategorien gibt und wie Raum genutzt wird, und versuche das halt mit Open zusammenzubringen im Sinne von, wie kann man Stadtplanung betreiben, wie kann man Architektur betreiben in Zeiten des Opens, in Zeiten von Commons, und versuche das halt so ein bisschen einzuordnen. Und der andere Strang ist die Beschreibung von Raum im Grunde genommen, also der Umgang mit geografischer Information. Da werde ich halt kurz zum Begriff der Neogeografie oder Neogeography was sagen, im Hinblick auf, wie geografische Information demokratisiert wird, geöffnet wird, was es da für Anwendungsfelder gibt und auch vielleicht, was die Herausforderungen und Chancen sind. Das sind zwei verschiedene Stränge innerhalb der Geografie, wie man mit Open umgehen kann. Die sind thematisch vielleicht zum Teil miteinander verknüpft, aber zum Großteil vermutlich tatsächlich als zwei Stränge zu sehen. Aber wir können ja mal gucken, ob wir die dann irgendwie noch zusammenkriegen. Ich habe Affekte genannt. Was hat Open jetzt mit Affekten zu tun? Ich komme so ein bisschen aus einer anderen theoretischen Richtung als die vielleicht bisher gängige hier im Seminar. Und zwar beziehe ich mich sehr stark auf die Lesart von Spinozas Ethik durch Gilles Deleuze, wo es um Affekte geht. Und Spinoza, man könnte sagen, es ist halt so ein kognitiver Optimismus gewesen, also hat Sloterdijk halt mal geschrieben. Spinoza geht davon aus, dass wir noch gar nicht so genau wissen, was wir alles mit unserem Körper halt können mit dem, oder machen können. Das bedeutet, Affektion, es hat jetzt weniger so mit Emotionen zu tun, also Emotionen sind Teile oder Ablagerungen von affektiven Bewegungen, die wir machen, aber im Grunde genommen geht es halt darum, dass wir das Affekt halt eine Weise des Denkens sind. Das kommt daher, dass Emotionalität und Rationalität halt miteinander verschwurbelt wird. Das heißt, dieses Zitat, unter Affekten verstehe ich die Affektion des Körpers, wodurch das Tätigkeitsvermögen oder das Potenzial des Körpers vermehrt oder vermindert, erweitert oder eingeschränkt wird, und zugleich die Idee dieser Affektion. Lebensintensität entsteht halt einfach dadurch, dass wir so ein vages Wissen darum haben, was unser Potenzial ist, was wir halt irgendwie, was wir sein könnten, was wir machen könnten. Dieses Potenzial steht uns nie völlig zur Verfügung als Freiheit, aber ich verstehe Offenheit in dem Sinne, dass wir Möglichkeiten brauchen, Spielräume brauchen, Manövrierbereiche brauchen, wo wir ausprobieren können, wo wir nicht auf ein großes Ziel hinarbeiten, sondern wo wir halt irgendwie mit dem Leben halt so gehen können, wo Sachen passieren können. Und dieses Affizieren und affiziert werden stellt meines Erachtens auch eine Öffnung einfach dar. In dem Moment, wo ich affiziere, werde ich auch affiziert. Also wenn wir jetzt hier zusammensetzen, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie beeinflussen und beeinflusst werden in diesem Zusammenhang. Und das verstehe ich als eine Offenheit, die hergestellt werden kann, auch in der räumlichen Erfahrung oder vor allen Dingen in der räumlichen Erfahrung. Und Städte sind meines Erachtens genau diese Sogströme, wo halt Dinge passieren, wo Dinge passieren können und wo auch die Nutzung des Raumes und die Produktion des Raumes mit einhergeht. Das bedeutet aber auch, dass Affekte sind sehr, sehr angreifbar für die Produktion des Raumes durch politische Akteure. Das nennt sich halt irgendwie Affekt oder kann man Affektmodulation nennen und das geht über geografische und soziale Grenzziehungen hinweg und im Prinzip auch über zeitliche Grenzziehungen. Also wir hatten ja von dieser Raumzeitkonvergenz gehört. Es entstehen in einer gewissen Art und Weise solche Mikropolitiken, wo ich gleich auch noch mit Beispielen zukommen möchte. Also es gibt in der Kontrollgesellschaft solche Filtermechanismen, dass wir halt dass Zugänge vermindert werden, dass wir halt uns mit Barrieren im Raum ausgesetzt sehen, wo wir halt irgendwie nicht hinkommen. Es gibt ja diesen Begriff der Allmende, ich weiß nicht, ob der hier mal schon gefallen ist, dass sozusagen allen zugängliche offene Räume. Und hier geht es halt so ein bisschen um dieses seltsame Spiel zwischen offen und öffentlich und in welcher Art und Weise nutzen wir den Raum, können wir den Raum nutzen. Und es gibt solche Mikro-Machtpolitiken oder Biopolitiken, wo uns die Raumnutzung erschwert wird oder verhindert wird. Bedeutet halt für die Stadtplanung, dass in einer gewissen Hinsicht der Raum oder die Stadt halt wieder erobert werden könnten, sollten, müssten. Es gibt halt solche Ansätze wie, ich weiß nicht mehr ganz genau den Slogan, aber grab deine Stadt um, habe ich irgendwo mal gelesen, dass es halt irgendwie darum geht, sozusagen landwirtschaftliche Produktion wieder zurück in die Stadt zu bringen und die Leute haben irgendwie angefangen, ihr Gemüse halt im Stadtpark zu pflanzen, weil sie sagen, warum nicht, also wem gehört die Stadt? Also die Stadt gehört uns und deswegen können wir auch hier unsere Karotten anpflanzen. Und das sind ganz interessante Bewegungen, die so entstehen, die sich genau über solche Mikrofilter, die im Raum halt auf der Ebene der Affekte halt irgendwie eingebaut werden, die diese Filter überwinden wollen und sozusagen offene Geografien gestalten wollen. Ein gutes Beispiel ist Stephen Flasty, der 1994 einen Text geschrieben hat, wo es um die Erosion räumlicher Gerechtigkeit ging. 1994 hat man vielleicht noch nicht so viel an Open gedacht in dem Sinne. Ich glaube, sein Text ist auch mehr eine Kapitalismuskritik in diesem Sinne, aber ich glaube, man kann es halt sehr, sehr gut anwenden einfach. Ich habe mal versucht, so ein bisschen auch diese Raumtyp, die er identifiziert, mit Fotos halt zu hinterlegen. Versucht es kurz zu erklären. Also es gibt diesen Stealthy Space. Er sagt, das sind Räume, die nicht wirklich auffindbar sind, die getarnt sind. Das ist jetzt aus dem Frankfurter Bankenviertel. Jeder kennt vielleicht diese Raumerfahrung, man läuft irgendwo lang und da gibt es eigentlich nichts zu sehen. Also man findet, man läuft an Gebäuden entlang, wo es gibt keine Eingangstür, es sind verspiegelte Fassaden. Man gleitet halt so durch diesen Raum und kann sich halt irgendwie nirgendwo aufhalten, weil wirklich bewusst halt Aufenthaltsqualität in diesem Raum so gemindert ist, dass es dass dieser Raum quasi schreit, hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Das finde ich ganz interessant, da im Frankfurter Bankenviertel, da sind ja auch, ist eine Bushaltestelle, die man da, ist ein bisschen dunkel hier, aber die kann man vielleicht sehen. Und diese Bushaltestelle besteht einfach nur aus diesem Schild und es gibt keine Bank, es gibt meines Erachtens, glaube ich, noch nicht mal ein Fahrplan hängt da. Also es ist halt so ein Raum, wo man sich einfach nicht aufhalten soll und der einfach nicht gefunden werden soll, der nicht zum Stadtbild gehört. Dann gibt es diese Slippery Spaces, wo auch das ist, glaube ich, eine Raumerfahrung, die viele von euch kennen. Man läuft halt irgendwie durch so ein Business District und man sieht irgendwo was, wo man gerne hinkommen möchte, aber man kommt einfach nicht dahin, weil irgendwie da sind Zäune oder sind Abgrenzungen. Man kann da halt nicht passieren, sondern man wird halt geleitet. Es gibt halt in den Hängen, wie heißt dieser Park? Ich glaube, es ist LA County Museum, also es ist in Los Angeles Downtown. Man kann es hier schlecht sehen, aber im Grunde genommen gibt es hier halt, ist halt ein Bürogebäude und es gibt einen Park, der über die Straße hinweg geht. Und wenn ich hier unten stehe, dann sehe ich zwar diesen Park, aber es gibt keine Möglichkeit, da hinzukommen, es sei denn, ich gehe halt irgendwie komplett außen rum, weil er halt über die Straße geht. Also das ist sozusagen ein sehr exklusiver Raum, der so gestaltet wird, dass er halt nicht direkt angebunden ist und nicht direkt zugänglich ist. Dann gibt es Crusty Spaces, das sind einsehbare Räume, die sind sehr ähnlich zu Slippery Spaces, aber die sind abgeschlossen. Es ist eine Shopping Mall in Sao Paulo, wo ich gewesen bin, was ich unglaublich interessant fand. Also man kommt halt zu dieser Shopping Mall entweder mit dem Auto oder mit der U-Bahn. Man kann es jetzt auf diesem Bild halt nicht so gut sehen, aber um es halt zu Fuß zu erreichen, und ich war zu Fuß unterwegs, musste man halt irgendwie entweder unter den Zäunen durch oder man musste halt durch ein anderes Gebäude halt durch oder durch die U-Bahn-Station. Man brauchte für die U-Bahn-Station halt ein Ticket, man konnte halt nur dahin, wenn man halt dieses Ticket hatte. Und das, da geht es halt irgendwie im Grunde darum, es ist halt eine sehr hochpreisige Shopping-Mall, dass halt unerwünschte Leute im Grunde genommen von dieser Shopping-Mall weggehalten werden. Also es ist halt auf Leute ausgelegt, die U-Bahn fahren und die Auto fahren. Und dann gibt es Prickly Spaces, das sind uneinnehmbare, ungemütliche Plätze oder Räume. Da gibt es noch einen YouTube-Clip zu, der ein bisschen langstielig ist, aber wo sehr, sehr viele schöne Beispiele auch sind. Im Grunde genommen geht es halt um Anti-Obdachlosen-Möbel. Obdachlose suchen sich gerne einen Schlafplatz und vornehmlich sind Bänke bestens dafür geeignet, aber Bänke werden mittlerweile so gestaltet, dass da Obdachlose einfach nicht schlafen können. Also man sitzt halt in U-Bahn-Stationen und hat halt nur so einen Armlehnenplatz. Aber jemand, der sich dort hinlegen will, hat überhaupt keine Chance, sich da hinzulegen. Und da sind die Stadtmöbelarchitekten, haben da sehr, sehr viele lustige Einfälle. Das Beste finde ich noch, es gibt halt solche Stangen mit so Sitzflächen, aber diese Stangen sind halt nicht fest, sondern drehen sich. Und man kann halt, um auf die U-Bahn zu warten, zum Beispiel auf den Bus, kann man sich sehr, sehr gut da anlehnen, aber man kann sich nicht darauf legen. Also man kann nicht darauf schlafen. Und das ist halt, im Grunde genommen geht es darum, halt Obdachlose wegzuhalten. Das Gleiche ist halt irgendwie, wenn es Shopping-Malls oder Geschäfte gibt, die machen dann halt irgendwelche Gitter oder ähnliche Metallteile irgendwie dahin, damit man sich halt nicht in die Schaufenster legen kann. So werden halt Räume produziert, um Leute halt wegzuhalten. Und dann gibt es Chittery Spaces, die nicht unbeobachtet zugänglich sind und wo man sich nicht unbeobachtet aufhalten kann. Das ist klassischerweise halt auch die Shopping Mall als halböffentlicher Raum, wo man sich auf der einen Seite sicher sein kann, was ein Vorteil ist, aber genauso ein Nachteil, dass man ständig beobachtet wird, dass überall Kameras sind, dass es Sichtachsen gibt. Also es gibt halt nicht die Möglichkeit, diesen Raum unbeobachtet einzunehmen. Was bedeutet das jetzt konkret irgendwie für die Stadtplanung und was hat das mit Affekten zu tun? Ich denke, dass die Stadt ein großer affektiver Manövrierbereich ist, wo Dinge halt passieren und passieren können. Aber solche Mikromächte, solche Filtermechanismen produzieren den Raum in einer Art und Weise, der keine offene, kontingente Raumnutzung zulässt. Und genau das ist so ein bisschen in der aktuellen Diskussion um Open und Commons in der Stadtplanung auch Thema. Es gibt dieses Zitat jetzt von Salingaros und Mena Quintero: Nimm das veröffentlichte Wissen einer Person, verbessere es und veröffentliche das Ergebnis wieder, sodass andere Menschen dasselbe tun können. Und das sind Städteplaner oder Stadtsoziologen, wenn mich nicht alles täuscht. Das richtet sich auch ein bisschen auf die Architekten. Architekten bauen ein Haus und haben, glaube ich, 30 Jahre oder so Copyright auf das, was sie halt designt haben und was sie gebaut haben. Und wenn man das verändern möchte und umbauen möchte, dann muss man die Einwilligung der Architekten haben. Und das ist natürlich für eine Raumnutzung sehr, sehr schwierig, weil wenn halt ein gemeinschaftlich genutzter Raum nicht verändert werden kann aufgrund den Copyright-Bestimmungen, die Einzelne durch ihr Design halt haben, dann ist es halt ein Problem. Und deswegen geht es in dieser Peer-to-Peer-Stadtplanung einfach darum, dass gemeinschaftlich Räume wieder erobert werden, verändert werden, geöffnet werden und solche Mikrofilter der Macht, wie ich es gerne nenne, halt durchbrochen werden und dass der Raum wieder erobert wird. Und man so halt der eigentlichen Bestimmung oder meines Erachtens der eigentlichen Bestimmung von Stadt wieder näher kommt, und zwar als Raum der Begegnung, als gemeinschaftlicher Stadtraum. Und das ist so ein bisschen das Ziel der Peer-to-Peer-Stadtplanung, die sehr stark auf Partizipation ausgerichtet ist. Gibt es Fragen bis dahin? Das war jetzt der erste Block. Gut, dann machen wir weiter.
Das mit der Mall, das irritiert mich. Wieso kommt man nicht in diese Mall rein? Das müsste auch im Interesse der Geschäfte da drin sein, dass man da wenigstens...
Ja. Ja, also das Problem ist ja, in Brasilien ist ja, es gibt sehr, sehr viele sozial schwache, arme Leute. Es gibt sehr viele Leute, die, weiß nicht, also betteln ist halt unerwünscht in dieser Shopping Mall. Diese Shopping Mall hat den Anspruch, die Mittelklasse und die Oberschicht halt zu bedienen. Und da gibt es halt Persona non grata, die halt nicht kommen sollen. Das wird dadurch reguliert, dass man den Zugang reguliert durch also Leute, die U-Bahn, die per U-Bahn kommen oder per Auto kommen. Das sind halt auch die Leute, die was kaufen und die wollen wir haben. Deswegen zu Fuß ist es einfach nicht möglich. Das ähnliches Phänomen gibt es ja in den USA halt auch. Ist eine Gesellschaft, die zumindest in der Moderne sehr, sehr stark aufs Auto ausgerichtet war. Und es gibt in den USA unglaublich viele Phänomene, wo man tatsächlich nur mit dem Auto irgendwie was machen kann. Also gerade in der Westküste ist das ein Problem, dass es halt niemanden auf der Straße. Also ein bisschen pauschal gesagt so, aber man braucht halt ein Auto, um in den USA halt irgendwie einkaufen zu gehen. Und das ist in Brasilien halt noch viel stärker und da wird es halt so stark reduziert.
Auch noch eine Frage. Kannst du noch mal kurz auf die Räume zurückgehen?
Ja.
Ja, genau. Also, einerseits eine Anmerkung, wenn man hier sich diese verschiedenen Räume anschaut, nicht auffindbare, nicht erreichbare Räume, einsehbare, aber abgeschlossene Räume, wenn man mal diese Raumdefinitionen, diese Raumkonstitutionen auf Medien anwendet, insbesondere auf die Webmedien, auf das Internet, dann werden sehr schnell, glaube ich, auch diese Raumbegriffe auf bestimmte Internetseiten beispielsweise anwendbar. Also es gibt Internetseiten, Blogs beispielsweise, da kann man lesen, da kann man einen Kommentar dazu schreiben, da kann man ein Bild vielleicht noch dazu laden oder ein Video oder einen Link hinzufügen. Es gibt aber auch Internetseiten oder Intranets, die sind komplett abgeschlossen. Da findet man lediglich eine Eingabemaske für sein Codewort und für seinen Benutzernamen. Es gibt Seiten, die sind beispielsweise wie Facebook. Da kann sich jeder anmelden, da kann jeder mitmachen, aber Grundvoraussetzung ist halt eben Facebook, dass man sich anmeldet. Ich weiß, es ist wieder Facebook, es ist wieder das gleiche Beispiel, aber es ist halt das Bekannteste, von dem man ausgehen kann, dass es halt wirklich auch jeder inzwischen kennt. Es gibt ja auch genug andere Internetseiten, wo man sich anmelden muss. Kann man ja austauschen. Können Sie ja austauschen. Und so kann man diese Raumbegriffe sicherlich auch auf verschiedene Medienräume anwenden. Was ich allerdings ein bisschen kritisch anmerken möchte, ist, dass diese Räume doch alle eine für mich sehr negative Assoziation haben. Ja, sie sind abgeschlossen, uneinnehmbar, ungemütlich, unbeobachtet oder nicht unbeobachtet zugänglich. Das hat alles eine sehr negative Konnotation. Gibt es eigentlich auch noch positiv konnotierte Raumbegriffe? Ich meine, man kann sich ja auch irgendwie was vorstellen wie transparente Räume, wie offene Räume, wie Räume zum Kooperieren, wie Räume zum Partizipieren etc. Ja?
Das sind okay, zwei Punkte. Erst zu dem Kommentar davor wollte ich noch kurz irgendwie was anmerken? Also diese Übertragung von diesen Raumtypen auf Medienräume oder auf medienwissenschaftliche Phänomene, sagt man vielleicht in diesem Zusammenhang am besten. Ich habe jetzt haben wir gelesen, dass die kommerzielle Nutzung des Stacheldrahts 1874 der Stacheldraht als Patent angemeldet worden, sofern ich mich richtig erinnere, und es gab 5000 Kilogramm Stacheldraht ist pro Jahr hergestellt worden, während 1880 schon 40.000 Tonnen Stacheldraht hergestellt worden sind. Also es gab in wenigen Jahren eine große Verbreitung, eine große Nachfrage nach Stacheldraht, und das finde ich ein ganz interessantes Phänomen, weil Stacheldraht sozusagen räumliche Barrieren herstellen lässt, leicht herstellen lässt. Und wenn man das irgendwie jetzt überträgt auf zum Beispiel ein digitales Rechtemanagement oder so, wäre es eigentlich mal interessant zu wissen, wie solche Innovationen, die das Rechtemanagement halt betreffen, in welcher Art und Weise die halt irgendwie angestiegen sind. Also ich glaube, man kann halt irgendwie sozusagen sehr physisch-materielle Räume durchaus sehr gut, glaube ich, mit Medienräumen in Verbindung bringen oder irgendwie das analog halt irgendwie urteilen. Ich komme natürlich aus einer sehr stark kritischen Perspektive auf den Raum, das stimmt. Ich glaube, dass wir das liegt so ein bisschen, natürlich gibt es halt eher positiver besetzte Räume, Begegnungsräume, die tatsächlich auch stattfinden, die, weiß ich nicht, in Stadtteilen gibt es halt irgendwie gemeinschaftlich genutzte Räume, die unglaublich offen sind, die unglaublich transparent sind und so weiter. Ich denke aber, dass wir so ein bisschen sagen aus der Moderne kommt, mittlerweile in einer gewissen Art und Weise erwachen und feststellen, was ist eigentlich sozusagen mit der Raumproduktion so passiert. Und da ist natürlich der erste Blick die Feststellung, dass Räume halt nicht barrierefrei sind im weiteren Sinne. Und ich glaube, dass es jetzt an uns ist und dass es halt irgendwie so in der Zukunft halt einfach stärkeres Thema ist, solche Räume konsequenter zu produzieren. Deswegen fehlt mir noch so ein bisschen, also ich meine, das wäre halt eine ganz schöne Arbeit eigentlich, dass man mal guckt, was ist, sagen, jetzt auf der positiven Seite gespiegelt, was sind da Raumkategorien, wo es genau gut funktioniert. So. Ich glaube, das fehlt tatsächlich.
Um zu sehen, wo die Entwicklung quasi hingehen
muss.
Ja, genau. Das wäre halt auch so der Gedanke, der dahinter steht. Ja, genau. Ansonsten, ja.
Ich hätte noch eine Frage bzw. eine Anmerkung. Wenn man den Raumbegriff historisch sieht, so eine Stadt hat ja schon immer eine Stadtmauer gehabt, also irgendwo eine Raumbegrenzung, also Schutzfunktion in dem Sinne. Und das ist ja heute praktisch auch noch so. Also was wäre das praktisch das Gegenmodell? Also können Sie gucken, also was ist, wann die ersten Stadtrechte von Städten, jede Stadt hat eine Stadtmauer, also es ist ein begrenzter Raum. Die Stadt ist, also in der Stadt ist eine Mauer drum, ist begrenzt, also praktisch nicht zugänglich für andere. Also was, die Frage wäre praktisch, was stellen Sie sich vor in der Stadtplanung? Also, oder was wäre für Sie offen?
Genau, also ich meine, eine Stadt ist an sich, sagen historisch gesehen, immer eine defensive Geschichte nach außen. Also es geht immer um Inklusion und Exklusionsprozesse. Diese Strukturen sind, glaube ich, nach wie vor da und die sind auch, glaube ich, in unseren Denkweisen halt da. Also wenn wir über Stadt denken, dann denken wir halt immer in Inklusion und Exklusionsprozessen so. Und ich glaube, wir müssen halt das Denken über die Stadt aufbrechen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ziel. Also es ist jetzt eher so auf einer theoretischen Flughöhe. Wie das praktisch aussieht, wie man seine Räume in der Stadt wieder erobern kann, müssen wir, glaube ich, herausfinden. Also ich finde Graffiti zum Beispiel ist eine Eroberung des Stadtraums, wenn man so will. Ja, dass man halt irgendwie sozusagen Kunst halt in die Stadt bringt, sich ja Wände, Mauern, Materialitäten aneignet, dadurch, dass man sagt, hier setze ich meinen Tag drauf. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Form des Widerstands gegen solche Raumbeschränkungen. Das wäre halt irgendwie ein Beispiel, was mir so gerade kommt. Und es gibt sicherlich noch mehr Sachen, die dann irgendwie in performativer Art und Weise städtische Räume sich wieder aneignen.
Aber Zum Beispiel, ich habe ein gutes Beispiel. Ich komme aus Gießen, da gibt es ein sehr repräsentatives altes Gebäude, das Uni-Hauptgebäude. Daneben ist ein Kiosk und da ist jetzt ein Riesenstreit, weil die Leute Bier trinken auf dem Gebäude und ihren ganzen Müll liegen lassen. Oder die Stadt. Und die Uni hat jetzt eine schöne Weise Demarkationslinie drum gezogen. Und jeder, der da Bier trinkt, kriegt praktisch eine Verwarnung. Und da haben dann die Studenten oder Leute gesagt, nö, das gibt's nicht, wir machen jetzt einen Facebook-Aufruf, Kiosk leer saufen und wir protestieren da. Ende vom Lied war Polizei, alles mögliche, jetzt sitzt ein Sicherheitsdienst da und überprüft immer am Wochenende, ob da Bier getrunken wird. Das Problem ist, es ist ein sehr schöner Platz, ja, und ich sag mal, von Leuten, die halt sagen, okay, wir vermüllen das Ganze, natürlich, dann braucht man irgendwie eine Restriktion. Also, ich sag halt, die Eigenverantwortung von Leuten ist bei vielen nicht so weit, dass sie sagen, okay, ich trinke mein Bier, ich habe meinen Pizzakarton, ich nehme das und schmeiße in den Müll.
Ja, also das Müll ist ein ganz interessantes Thema. Da habe ich heute Morgen auch noch drüber nachgedacht. Irgendwie, wer räumt eigentlich auf, wenn wir eine offene Nutzung halt des Raumes oder auch von Medienräumen, wer geht eigentlich mit dem Müll irgendwie um? Also ich meine, sagen, eine offene Nutzung ist ja auch sozusagen, dass man sich Verantwortung entzieht. Das ist ein Problem, das sich gesellschaftlich irgendwie aushandeln muss. Dass es tatsächlich heute so restriktiv läuft, dass man halt irgendwie private Sicherheitsdienste hat oder dass man tatsächlich die Polizei nutzt, um diesem Problem vorzubeugen, kann aber auch nicht die Lösung sein. Also ich weiß nicht, wie ihr da bisher umgegangen seid mit irgendwie im Bezug auf Medienphänomene, ja, wie mit dem Müll umgegangen wird, der in den Medien so produziert wird?
Es geht gar nicht so sehr, glaube ich, gerade um den Müll, der in den Medien produziert wird, was immer man auch unter dem Müll dann verstehen möchte.
Genau.
Ne? Aber man kann das beispielsweise, glaube ich, auch beziehen auf die Datenmengen, die man selber produziert auf seinem Laptop. Jeder von uns wird das kennen, wie voll der Desktop manchmal ist, oder wie voll die Festplatte auf einmal wieder ist, weil man zig Hunderte oder Tausende von Urlaubsfotos hat, bei denen man sich nicht traut, sie zu löschen, oder die man irgendwie noch alte PDFs, von denen man nicht genau weiß, ob man die nochmal braucht, und dann speichert man sie vielleicht doch sicherheitshalber nochmal. Und man wird zu so einer Art Datenmessi. Und das ist natürlich auch ein Problem, was das Thema Müll irgendwie aufnimmt und wo irgendwie auch noch keine wirkliche Lösung dafür da ist, außer dass man sich dann doch mal aufrafft und einfach mal die Löschentaste drückt und sich das traut. Das ist immer mit einem gewissen unguten Gefühl, und genauso ist es ja vielleicht auch mit dem Müll in der Stadt oder mit dem Müll, den man sonst so produziert, es sei denn, es sind jetzt irgendwie Verpackungen, aber es gibt ja auch Gegenstände des täglichen Haushaltsbedarfs, wo man sich dann fragt, naja, brauche ich das vielleicht noch, hebe ich das noch auf oder werfe ich das lieber weg?
Ja. Genau, ich meine, das ist natürlich für den gemeinschaftlichen Nutzen, oder die gemeinschaftliche Nutzung von Räumen, braucht es dann also schon irgendwie Regeln, Verantwortlichkeiten und auch irgendwie über Maximen oder so kann man das vielleicht gewährleisten. Ich erinnere mich an ein Phänomen, das sogenannte Place Hacking oder Urban Exploration, da gibt es auch einen ganz netten Blog zu. Habt ihr vielleicht auch mal bei Spiegel, ist manchmal so Fotostrecken, wo Leute halt irgendwie auf Türme klettern oder irgendwie seine Räume erobern, einbrechen, irgendwie in alten U-Bahn-Schächten und so weiter. Und da gibt es so eine riesen Szene, die mittlerweile da entstanden ist, und da gibt es oft halt die Regeln, dass man halt überall hin darf, und es gibt zwei Punkte, die zu beachten sind. Man darf halt Fotos machen, aber man darf außer Fußspuren nichts zurücklassen. Und das ist sozusagen, hat sich diese Gruppe von Leuten halt, haben sich diese Regeln selbst auferlegt, um wahrscheinlich auch sozusagen Identitätspflege zu betreiben. Und das sind ja, glaube ich, Regeln, die man dann irgendwie festsetzen muss, die man gemeinschaftlich aushandeln muss und festsetzen muss. Das ist natürlich bei biertrinkenden Jugendlichen ein bisschen schwieriger, so da irgendwie Maximen halt festzulegen. Aber dieses Place-Hacking, finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt, wie sowas funktionieren kann.
Nur noch ein Kommentar. Wenn hier von dem Copyright eines Architekten für 30 Jahre gesprochen wird, oder über 30 Jahre, und dann kann man hier sicherlich auch eine Parallele zu den Copyrights in der Softwareproduktion ziehen. Ja? Nur so als kleine Randnotiz noch, die auch die Innovation oder die kollaborative Veränderung von Software dann verhindert. Okay, ich würde sagen, aber wenn sonst keine Fragen sind, machen wir erstmal mit Teil 2 noch weiter.
Genau, kommen wir zum zweiten Strang, Neogeographie, Neogeography und die Demokratisierung geografischer Informationen. Oder man könnte auch sagen, wie können wir denn in Zeiten des Open oder der verschiedenen Open-Varianten Raum beschreiben. Grundsätzlich ist es so, dass die Geografen oder die geografische Disziplin im Zusammenhang natürlich mit der kartografischen Disziplin die Hoheit hatten, Kartenmaterial zu produzieren. Das geht hin bis zur militärgeografischen Kartenproduktion, wo tatsächlich geografisches Wissen als Weltwissen begriffen wurde, und wenn man halt die Welt kennt und die Welt beschreiben kann, dann beherrscht man sie auch. Das heißt, es war so ein Alleinstellungsmerkmal vieler geografischer Arbeiten, dass man die Expertise hatte und auch die Legitimation, Räume zu beschreiben und damit letztlich auch zu produzieren. Das ist durch Web 2.0 so ein bisschen aufgebrochen, ohne Web 2.0 jetzt zu stark zu überdehnen, aber es gibt von Eisner dieses lange Zitat, wo es im Grunde genommen da geht, dass halt Neogeographie die Beschreibung von Räumen oder die kartografische Arbeit durch Laien statt durch professionelle Kartografen erledigt wird. Das heißt, es gibt halt Open-Map-Ansätze, ich komme da gleich ein bisschen mit Beispielen halt zu. Und man öffnet halt die geografische Informationsverarbeitung für Leute, die jetzt eigentlich überhaupt keine kartografische Ausbildung in dem Sinne haben. Und man lässt die Leute halt irgendwie mappen, und das geschieht meistens dadurch, dass man Schnittstellen öffnet und technische Möglichkeiten und Werkzeuge kombiniert und erfindet, die sowas zulassen. Anwendungsfelder sind da, gibt es halt verschiedene Begriffe, die da so ein bisschen rumgeistern. Also das Crowdsourcing ist ein ganz großer Teil davon. Open Maps sind auch ein sehr, sehr großer Teil davon, dass man halt sozusagen Google Maps irgendwas gegenübergestellt hat. Wikimapia-Ansätze, dann das ganze Thema Volunteer Geographic Information, was im Grunde genommen nicht wirklich ein Anwendungsfeld oder zum Teil ein Anwendungsfeld und zum Teil halt einfach ein anderer Begriff für Neogeography ist. Gerade halt auch in der computergestützten kollaborativen Arbeit könnte man halt solche Open Maps einsetzen und Kommunikation ermöglichen. Das ist mal eine Liste aus einem Paper über Mashup Maps. Das kann man wahrscheinlich von hinten noch schlechter lesen als von vorne. Deswegen habe ich ein paar Screenshots gemacht. Das eine ist oben links ist die Ereignisse in Haiti, Erdbeben in Haiti, wo man halt über Crowdsourcing herausfindet, wo sind Schäden, wo sind Personen verletzt, sodass man halt dadurch Informationen zusammentreibt, die mappen kann. Ushahidi, weiß nicht, ob ihr das kennt, habt ihr irgendwie schon mal darüber gesprochen, über Ushahidi?
Habe ich mir sogar aufgeschrieben.
Okay. Ushahidi ist im Grunde genommen so ein Crowdsourcing-Ansatz, der aus Kenia damals, glaube ich, Wahlen in Kenia, darum ging es. Das war der erste Anwendungsfeld, wo sagen die Wahlen in Kenia begleitet worden sind, dadurch, dass die Leute halt irgendwie twittern konnten, von Wahlen abgehalten werden, oder dass halt Leute auf Stimmenfang unterwegs sind, oder man hat sozusagen eine Art und Weise gehabt, die Bevölkerung einzubinden, um den Vorgang des Wählens in Kenia ein bisschen darzustellen, die Proteste darzustellen, zu gucken, was passiert im Land, und das konnte man halt so ein bisschen mappen. Das Gleiche ist halt hier mit dieser Ölkrise an der Südküste der USA, das ja über Twitter zusammengetragen worden ist, wo ist was passiert oder wo wird Öl angeschwemmt, was sind Schäden, was sind Folgen, und dann kann man das halt so ein bisschen sagen, in solchen Punktwolken darstellen, wie groß das Schadensausmaß ist. Das Gleiche halt auch für für Japan, das ist eine Umlegung von solchen ja, Twitter-Nachrichten, glaube ich, in solchen Heatmaps, die wir jetzt zur EM um die Ohren geschlagen bekommen haben. Weiß nicht, bei Spiegel ist es immer so schön, wie viel ist Özil gelaufen, sieht man dann halt irgendwie, und das ist das gleiche Prinzip. Sagen, wo ist die größte Bandbreite an, oder wo ist das größte Aufkommen von Twitter-Nachrichten im Zuge der Katastrophe in Japan. Dann gibt es noch einen Open-Map-Ansatz, das hat weniger mit Krisen zu tun, als dass es eigentlich eine ganz nette Beschäftigung ist, zumindest für die Leute, die in London U-Bahn fahren. Man sieht halt die U-Bahn-Linien und die einzelnen U-Bahnen und Positionen der einzelnen U-Bahnen werden halt dargestellt. Das heißt, man steht in der U-Bahn und wartet auf die U-Bahn und kann sehen, ob sie in der Station vorher schon abgefahren ist oder nicht. Das ist eine ganz nette Spielerei. Der Sinn und Zweck der Sache, außer dass es irgendwie lustig ist, den sehe ich zwar nicht so, aber das sind alles so irgendwie Dinge, die man ja, mit Open Maps, die man mit neogeografischen Praktiken anstellen kann, möglich machen kann. Und man sieht, dass die Hoheit der Geografen, der ausgebildeten Geografen und Kartografen hier so ein bisschen untergraben wird. Also jeder hat die Möglichkeit, Karten herzustellen, Dinge abzubilden, Räume zu repräsentieren und seine persönlichen Empfindungen zum Teil kann man auch mappen. Es gibt solche Emotional Maps, wo man halt irgendwie sozusagen auf Gängen durch seine Stadt halt mit irgendwelchen Apps Gefühlsräume, subjektive Gefühlsräume abbilden kann. Das kann man dann zusammentragen. Gibt es einen Künstler, der vornehmlich Großbritannien tätig ist, ich meine, das ist ein Deutscher, Christian Nold, der solche Emotional Emo Maps oder so heißt es, darstellt und ja, die Gefühlsräumlichkeit einer Stadt abbildet. Also sind alles solche kartografischen Praktiken, die nichts mehr mit der originären geografischen Ausbildung zu tun haben, sondern die halt durch diese Öffnung von Schnittstellen möglich machen, Karten zu produzieren. Das führt natürlich auch zu verschiedenen Fragen, die man sich dann stellen kann. Fragen, wie geht man damit um? Natürlich als Geograf ist, ich bin jetzt kein Kartenproduzent in dem Sinne, aber die Kartografen vornehmlich fragen sich natürlich schon, was ist jetzt noch unsere Expertise? Also die fühlen, das Feld wird halt untergraben durch solche Open-Map-Ansätze und deswegen brauchen Kartografen und Geografen vielleicht auch irgendwie neue Aufgaben, die vielleicht auch dahin gehen, dass man sich fragen kann, wie werden solche Informationen validiert? Ich weiß nicht, bei die Iran-Proteste waren ja sehr stark begleitet von solchen Twitter-Crowdsourcing-Map-Ansätzen, aber das zum Teil, also jetzt mittlerweile sind in Syrien, sind die Nachrichten ja auch voll davon, dass man halt irgendwelches Videomaterial vorgesetzt bekommt und dann sagt halt, weiß nicht, der Ingo Zamperoni, wir können leider nicht ganz überprüfen, ob das jetzt stimmt oder nicht, wir haben es einfach aus dem Internet genommen. Und das Gleiche ist halt auch das Problem mit solchen crowdgesourcten Maps, dass man natürlich das Problem hat, wie validiert man sowas, wie validiert man diese Informationen, bis hin zu dieser Frage, kann man irgendeine Karte überhaupt noch nutzen? Also ich meine, was bildet diese Karte überhaupt ab und was möchte diese Karte und dann in welcher Art und Weise produziert diese Karte Raum? Und das sind wieder natürlich Fragen, die Kartografen sich schon sehr, sehr lange stellen, im Umgang mit kartografischem Material die Frage zu beantworten, in welcher Art und Weise ja, diese Daten legitimiert sind. Und das stellt sich jetzt natürlich für solche neogeografischen Ansätze komplett neu. Also was wissen wir, was können wir wissen, wenn wir eine Karte nutzen. Das Gleiche ist natürlich die Frage, wie nutzen wir Open-Ansätze in vielleicht eher geschlosseneren Strukturen. Wenn man an Behörden denkt, im Krisenmanagement, wenn wer hat welches Recht, auf ja, Kartenmaterial zu produzieren, was ist sinnvoll, was ist die Grenze des sinnvollen Einsatzes, wie können wir Karten robust gestalten, das sind alles Fragen, die sich dabei stellen. Und ein letzter großer Block, den ich da sehe, ist die Verflechtung einfach von, ich habe es mal, virtuellem und physischem Raum, wo ich es nicht dichotomisch sehen möchte, aber wie können wir damit umgehen? Bei Google Maps gab es ja diese große Frage einfach, also bei Street View, wer möchte jetzt sein Haus verpixeln und wer nicht? Windows hat es, oder Microsoft hat es ein bisschen cleverer gemacht, die haben es halt Google Maps die ganze Diskussion führen lassen und danach halt sich nur noch mit 2% Verpixelung irgendwie ausgesetzt gesehen. Aber da gab es halt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hatte, solche Offline-Tags, das war eine ganz nette Diskussion, wie ich fand, wo es um das Recht auf das eigene Bild geht, dass man nicht im Internet abgebildet werden sollte. Und dann gab es diese Idee der Offline-Tags, dass man sich halt irgendwie einen roten Aufkleber macht, wenn man nicht fotografiert oder wenn man nicht im Internet zu sehen sein möchte oder verpixelt werden möchte. Und grün ist, dass man sein Foto, dass es kein Problem ist, wenn man fotografiert wird und dass das Foto irgendwo landet. Was ich natürlich äußerst bedenklich finde, mit solchen Tags halt zu arbeiten, aber das ist natürlich, das spiegelt halt wieder, dass man sagen, die Anforderungen aus dem virtuellen, in Anführungsstrichen virtuellen Raum, dann in den physischen Raum halt legt. Das Ganze sind natürlich auch kontrollgesellschaftliche Fragen, einfach ganz am Anfang hatte ich ja von diesen Mikromächten gesprochen, mit den Mikrofiltern. Wie gehen wir damit um? Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, durch solche Open Maps tatsächlich Ungerechtigkeiten in der Raumnutzung halt auch zu mappen und die zu durchbrechen in irgendeiner Art und Weise? Also in welcher Art und Weise können Open Map Ansätze auch ein demokratisches oder ein basisdemokratisches Werkzeug sein, um auf Dinge hinzuweisen, die wir ungerecht finden, die geändert werden sollten? In welcher Art und Weise, wenn wir halt den öffentlichen Raum nicht okkupieren können, in welcher Art und Weise können wir dann sozusagen über die virtuelle Räumlichkeit den Raum wieder erobern und für uns in Anspruch nehmen. Da gibt es sicherlich noch viel mehr Fragen, Gedankengänge, Wege, die man denken könnte, als ich es jetzt hier aufgelistet habe, aber ich glaube, ich bin am Ende. Das ist so ein bisschen Literatur ohne auf Vollständigkeit, habt ihr auch noch nicht mal irgendwie alphabetisch geordnet, aber das sind Dinge, wo man weiterlesen könnte. Das sind jetzt Dinge, die halt Artikel, die jetzt für den Vortrag ein bisschen vorkamen. Und ja, ich freue mich auf weitere Fragen. Vielen Dank erstmal.
Ja, haben Sie Fragen?
Sie haben ja gesagt, dass Sie Ihre Doktorarbeit über also so Sicherheits, also praktisch jetzt Beispiel Love Parade,
genau,
könnte man praktisch anhand so einer geografischen Karte, wenn man das dann also runterbricht, einen Maßstab, dann irgendwie das dann sehen, wo die Krisenherde zum Beispiel sind, also jetzt in Bezug auf Ausgang zum Beispiel, oder wo sich Menschenmassen jetzt ballen, oder also steckt das oder?
Genau, also ich meine, die inwieweit das jetzt so praktisch für dieses Beispiel umlegbar ist, weiß ich nicht. Also bei der Love Parade hat man ja unglaublich viel Videomaterial so oder so gehabt. Und ja, in der Aufarbeitung ist es sicherlich interessant, das halt so zu mappen. Ich glaube aber, das ist ein viel spannendere Frage in dem Zusammenhang ist, also wenn man halt ja, auf die Nutzung städtischer Räume an die Nutzung städtischer Räume denkt und an die Art und Weise, wie sozusagen Urban Engineering betrieben wird, dass man halt Raumnutzung festlegt, ist dieses ganze Thema Event und Eventisierung meines Erachtens sehr, sehr spannendes in der Frage, wo sind Events erlaubt, wo ist es nicht. Also bei der Love Parade hatte man ja diese Vielschichtigkeit, einmal, dass die räumlichen Gegebenheiten eine Katastrophe waren, dass natürlich Planung und Kommunikation irgendwie eine Katastrophe waren, aber auch die Tatsache, dass wem gehörte dieses Gelände tatsächlich und wer ist dafür verantwortlich, das sind alles Fragen, die ja dann rechtlich gewürdigt wurden oder noch werden. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die grundsätzlicher Natur ist, ja, wo können wir Festivals veranstalten? Das geht hin bis zu bei Kneipen und den Kiosk beispielsweise hier gebracht. Also die Kneipen, wo man auf der Straße sitzen darf und wo man nicht auf der Straße sitzen darf und Anwohner beschwerden, weil Leute halt irgendwie vor dem Laden stehen und nicht in dem Laden stehen. Spontankonzerte, Spontanperformances und diese ganze Genehmigungsverfahren, was da dran hängt. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die, ja, die in diesem Zusammenhang stehen und wo, glaube ich, Open Map-Ansätze möglich sind.
Wenn Sie diese Sicherheitsforschungsthematik gerade aufbringen, wir haben das Projekt Basigo hier bei uns am Institut. Ich glaube, Herr Rusch hatte es schon mal erwähnt. Und in diesem Projekt und auch in einem Vorläuferprojekt haben wir zeitgeografische Analysen unternommen und in Basigo haben wir sie auch wieder vor. Zum Beispiel bei Sicherheitskommunikation ging es darum, die Kommunikation von Rettungskräften über Zeit und Raum zu analysieren. Das heißt, wir hatten den beispielsweise Feuerwehrleuten oder THW-Helfern oder wem auch immer kleine GPS-Geräte in die Taschen gesteckt und haben kleine iPods. Die vorherige Generation hatte noch eine kleine Videokamera dabei und eine Audioaufzeichnungsmöglichkeit. Und die haben wir denen an die Uniformen geheftet und damit haben die ihre Übungen und ihre Einsätze absolviert. Und wir haben das im Nachhinein übereinander gelegt, das heißt diese GPS-Pfade und die Videodaten, Audio- und Videodaten, und konnten dann sehen, okay, wo sind denn aufgrund des Raumes oder aufgrund von Zeit oder aufgrund von Kommunikation, die wiederum rückgebunden ist an Raum und Zeit, Probleme entstanden bei der Rettung von Betroffenen. Und da verbinden sich dann diese geografischen, zeitgeografischen Thematiken wieder mit Medien und Kommunikation. Ne? Ein anderes Beispiel, was du gerade eben angesprochen hattest, Ushahidi. Ushahidi wurde nicht nur für diese Wahlthematik genutzt und für die für den Oil Spill dieser explodierten Plattform, sondern auch für das Erdbeben in Haiti. Ich glaube, du hast es gerade erwähnt, zumindest ganz kurz. Da konnten Leute mit ihren Mobiltelefonen Videos machen oder kurze Fotos machen und kurze Texte schreiben und auch über GPS-Daten den Ort beispielsweise eines zusammengestürzten Hauses oder einer noch zu bergenden Person auf Ushahidi auf dieser Map angeben, sodass die Rettungskräfte sich ein Bild davon machen konnten und wussten, okay, da müssen wir auch noch hin. Und damit konnten und wurden auch die Rettungsarbeiten ganz entschieden gesteuert. In Basigo, um das noch kurz zu erwähnen, haben wir vor, auch wiederum zeitgeografisch zu arbeiten. Das heißt, wir werden beispielsweise bei Großveranstaltungen wie das Münchner Oktoberfest oder Silvester in Berlin oder eine große Kirmes oder auch Musikfestivals wie Rock am Ring und so weiter oder wie heißt es im Norden? Na, ist ja egal. Musikfestivals, bitte?
Wacken
war es, genau. Wacken zu untersuchen mit Blick auf, wo ballt sich das? Also genau das, was Sie gerade eben angesprochen haben. Ja, wir werden auch da mit Videos arbeiten, Videoanalysen, zum Beispiel an bestimmten neuralgischen Punkten wie Einlässen, Ausgängen direkt vor der Bühne und so weiter und bestimmten Wegen einfach Videoaufnahmen machen. Wir werden gleichzeitig auch die Security-Leute und das Personal wiederum mit Geräten ausstatten, um auch deren Pfade und Wege zu analysieren und deren Interaktion mit dem Publikum, um herauszubekommen, wo gibt es denn da Probleme, wie können wir da eventuell kommunikativ und medial intervenieren, um bessere, flüssigere Wege und Kommunikation zwischen den Besuchern, den Veranstaltungsteilnehmern und dem Veranstaltungspersonal hinzubekommen. Das ist ein relativ großes Projekt auch, da sind auch speziell, das betrifft nicht nur das Veranstaltungsgelände selbst, sondern das betrifft auch schon den Weg zur Veranstaltung, beziehungsweise auch schon die Planung der Veranstaltung. Es müssen ja auch die Verkehrswege und die Verkehrsmittel mit einbezogen werden auf dem Weg hin zu einer Veranstaltung. Die müssen dabei mit berücksichtigt werden. Ein anderes Beispiel für Open Mapping ist zum Beispiel auch, wir haben gerade einen Projektantrag, wo es darum geht, die Binnenschifffahrt zu thematisieren. Da gibt es zum Beispiel auch Mapping-Geschichten, wo Privatleute die Schiffe, die an ihnen vorbeifahren, zum Beispiel auf dem Rhein, die fotografieren die, geben die mit den Geodaten an und dann kann man das im Internet sich anschauen, wo ist welches Schiff, Es gibt auch zum Teil noch die Informationen dazu, wie viele Personen befinden sich auf dem Schiff, welche Güter befinden sich auf dem Schiff. Wenn man beispielsweise an die Havarie des letzten Jahres von der Waldhof denkt, wo dann Schwefelsäure ausgelaufen ist, können das durchaus nützliche Informationen sein, um für Rettungsmaßnahmen wiederum zu wissen, wie viele Leute befinden sich da auf dem Schiff, was muss unternommen werden, um beispielsweise Gefahrenstoffe zu bergen, welche Konsequenzen ergeben sich durch die Gefahrenstoffe wiederum für den Rhein und für die Anrainer, also zum Beispiel für Städte. Man muss sich ja auch nur mal vorstellen, dass das im Zusammenhang mit einer Flut passiert. Und wenn Köln mit Schwefelsäure geflutet wird, dann ja, ist es halt nicht so optimal. Genau. Eine andere, also es gibt, wenn du jetzt gerade eben sagtest, so, es gibt so spielerische Anwendungen, ja, und du wüsstest nicht ganz, wofür das gut ist, kann man das vielleicht für das eine oder andere Thema bestätigen, wo man sich im ersten Moment fragt, gut, was soll das? Aber ein anderes Beispiel für die Rückeroberung städtischer Räume ist auch das Mapping von Obstbäumen in Städten. Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat. Wo Leute durch die Stadt gehen und sagen, okay, an der und der Straßenecke, da steht ein Pflaumenbaum, ein Obstbaum oder ein Kirschbaum oder sonst irgendein Baum. Und wenn die reif sind, dann kann man sich dort halt eben die Früchte pflücken. Warum denn nicht? Das ist die Rückeroberung des städtischen Raumes in dem Zusammenhang, so wie du das erwähnt hattest. Also es gibt spielerische, aber vielleicht auch in einem bestimmten Maße nützliche Anwendungen, die über dieses spielerische Umgehen mit solchen offenen Kartografierungselementen entstehen können.
Ja, vielleicht da kurz zu, was eigentlich das spannende Thema ist dabei, ist, was sozusagen Raumnutzungsanordnung an ihre Grenzen bringt oder halt auch irgendwie ad absurdum führt. Es gibt unglaublich viele spielerische Anwendungen. Also was ich ein sehr, sehr spannendes Phänomen finde, habt ihr vielleicht auch mal drüber gelesen, dass es halt solche Stadtspiele gibt, solche Rollenspiele, die in der Stadt stattfinden, in irgendeiner Art und Weise in ihrer Zeit und in ihrem Rhythmus komplett parallel zu der Umgebung. Das ist weiß nicht, in Brighton gab es ein sehr groß angelegtes und auch ein ganz gut dokumentiertes Spiel, wo irgendwie die Leute sagen, Banküberfälle machen sollten, die jetzt nicht tatsächlich stattgefunden sind, aber wo es halt solche Kontrollpunkte gab, wo auch tatsächlich Schauspieler involviert waren, die man dann halt irgendwie observieren musste oder die man ansprechen musste. Und es gab halt solche Eintrittspunkte, man ist glaube ich irgendwie durch öffentliche Toiletten, das waren halt immer der Eintritts- und Ausgangspunkt, in dem Moment, wo man halt die öffentliche Toilette betreten hat, war man im Spiel und so gesehen auch in diesem spielerischen Parcours und musste dann halt solche Abenteuer halt lösen in der Stadt, die letztlich dann irgendwie in dem einen Szenario war das so, dass das Ende des Spiels war, dass man irgendeinem Fremden halt Geld schenken musste, was sich als großes Problem erwiesen hat, weil die Leute halt irgendwie kein Geld annehmen wollten. Aber in dem Moment, wo man halt es geschafft hatte, irgendeinem Fremden, der nicht mitspielte, Geld zu geben, hatte man dann halt irgendwie sozusagen die Mission erfüllt. Zum Teil wurden Autos platziert, wo man irgendwie was rausholen sollte oder so, was dann ganz witzig ist, wenn innerhalb irgendwie von 2 Stunden irgendwie 30 verschiedene Leute an unterschiedlichen Zeitpunkten irgendwie sich in dieses Auto setzen und wieder aussteigen. Und also es ist komplett parallel zum Rhythmus der eigentlichen vorgesehenen normalen Raumnutzungsanordnung. Und das sind auch ganz, ganz interessante Sachen, die dann halt zum Teil mit über Apps auch funktionieren, dass man in einer gewissen Art und Weise halt Apps hat, die das Ganze unterstützen, die Rollenspiele möglich machen und medial unterstützen. Und das sind ganz interessante spielerische Phänomene, ähnlich wie mit den Obstbäumen, die sozusagen das Normale, das Erwartbare, das Geschlossene herausfordern und sozusagen Räume wieder erobern für Nutzungsformen, die so nicht vorgesehen sind. Bei dem Tracking, man gibt unglaublich viele Tracking-Ansätze. Also die Schiffe werden halt getrackt, genauso mit Flugzeugen, dass man irgendwie weiß, wo ist mein Flugzeug und man sieht, okay, es ist jetzt über Belgien und jetzt gleich wird es hier landen und solche Geschichten. Das ist eine ganz interessante Bewegung, weil Karten bisher immer statisch gewesen sind. Und mittlerweile hat man halt einfach diese technischen Möglichkeiten, mit Web 2.0-Anwendungen mit GPS oder georeferenzierten Daten, sagen auch Karten in Bewegung darzustellen und sagen so eine gewisse Flüssigkeit herzustellen. Und das sind alles sehr, sehr spannende Applikationen, wo wir alle noch nicht so ganz wissen, wohin die Reise geht. So. Und ich glaube, dafür braucht es halt auch einfach mehr theoretische Unterfütterung.
Ja. Haben Sie Fragen? Okay, gut. Ich habe nämlich gleich noch terminliche Verpflichtungen. Ich möchte Sie bitten zur nächsten Stunde, weil das Seminar ist ohnehin ein paar Minuten zu Ende, zur nächsten Stunde sich einfach mal Gedanken zu machen über die gesamten Inhalte, die wir in diesem Seminar behandelt haben, also sowohl die theoretischen als auch dann die Anwendungsbeispiele, und sich mal eine Meinung dazu bilden. Irgendjemand auch hier aus dem Seminar möchte zum Beispiel auch eine Seminararbeit darüber schreiben, dass der Open-Begriff doch stark gehypt ist, und das mal ein bisschen kritisch reflektieren, was ich sehr spannend finde. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wo Sie Ihre Hausarbeiten oder Ihre Ausarbeitungen der Referate ansiedeln können. Auch heute haben wir ganz viele Beispiele gehört. Ein anderes Beispiel, was mir auch gerade noch einfällt, ist Open Real Map, wo es darum geht, dass Behinderte barrierefreie Wege kennzeichnen können, zum Beispiel in Gebäuden oder auf Straßen und so weiter, damit Rollstuhlfahrer wissen, wo sie am besten zu ihrem Ziel oder wie sie am besten zu ihrem Ziel kommen. Also es gibt zahlreiche Beispiele aus dem Bereich Open Geography, die sich auch anbieten würden, eine genauere Betrachtung oder Analyse mal zu unternehmen. Wenn ansonsten keine weiteren Fragen im Moment sind, würde ich mal sagen, bis nächste Woche. Schöne Restwoche machen.